Mairi Stritter und Nico Mendrick reden über alles, was sie selbst interessiert, das heißt vor allem Rollenspiele und Star Wars. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Nico.
Hallo Maigi. Sag mal, ist dir eigentlich klar, dass wir das ikonische Intro von Stay Forever klauen, indem wir jedes Mal nur Hallo sagen? Sollen wir uns nicht was
anderes
überlegen?
Ist das ikonisch?
Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Standard für Podcasts, aber ich muss immer dran denken, dass sich Gunnar und Christian auch so begrüßen. Oder begrüßt du Gunnar anders, wenn du bei ihm zu Gast bist?
Nein, ich sag Hallo Gunnar.
Ja, siehst du,
meistens.
Das ist ja also die ist nicht Corporate-Vorgabe hier bei Stay
Forever? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich könnte sagen, was ich will, solange es keine Beleidigung ist. Ich dachte, dass man sich Hallo sagt, bevor man anfängt zu reden, ist eigentlich relativ Standard. Ich gebe jetzt aber zu, dass ich wenig einfach Unterhaltungspodcasts höre. Ich höre Story-Podcasts.
Solange es keine Beleidigung ist. Beleidigst du öfter deine Gäste oder Gastgeber
in
der Begrüßung?
Nein, aber mein Hirn macht immer automatisch, wenn ich eine absolute Aussage treffe, sucht es sofort die Ausnahme davon. Ich könnte sagen, was ich will. Mein Hirn, nein, kannst du nicht.
Wie heißt dieser amerikanische Journalist mit hier 60 Minutes, wo wir neulich sagten...
Anderson Cooper?
Anderson Cooper. Du kannst ja zu Gunnar sagen, hallo, du weniger heißer Anderson Cooper.
Oh.
Wäre das eine Beleidigung, mit der man einsteigen kann?
Ja, ich will nicht. Muss ich das machen?
Wollen wir uns vielleicht für jede Folge, die wir uns hier treffen, eine Beleidigung überlegen für den anderen?
Das könnte aber auch ganz schön nach hinten losgehen.
Ja, ich finde, wir sind zu freundlich zueinander und sogar Harmonie ist so.
Hallo, du zeckenverbissener Waldläufer.
Oh, das ist doch gar keine Beleidigung. Das heißt nur, dass ich heute einen, oder dass ich einen actionreichen Tag im Wald hatte.
Das ist richtig. Und jetzt du?
Ich fällt mir wirklich schwer. Ist mal eine dumme Idee, dich zu beleidigen. Vor allem, du hast das clever gemacht. Du hast direkt was genommen, was nicht wirklich eine Beleidigung ist. Ja?
Zeckenverbissen ist da tatsächlich nur...
Da kann ich ja nichts dafür.
Ja.
Also hat mich die Zecke gar nicht gebissen. Die krabbelt nur auf mir rum. Und dann habe ich. Es hat nichts mit Star Wars zu tun hier. Aber ich habe angefangen, hier das zu derailen. Aber ich war lange im Wald mit dem Hund. Und diesmal hatte der Hund keine Zecke, sondern ich. Aber wir haben sie erwischt, bevor sie mich gebissen hat. Ich habe ja immer gedacht, dass das andere Zecken sind, die auf Menschen und auf Hunde gehen. Das stimmt auch teilweise, es gibt spezielle Hundezecken. Aber die der Hund immer hat, das sind auch die gleichen, die wir uns auch erwischen können. Also passt auf, dass die nicht auf euch überspringen. Die können mehr Schaden richten bei Menschen als bei Hunden, glaube ich. Aber Zecken, gibt's Zecken bei Star Wars? Es gibt auf jeden Fall ekelhafte Spinnentiere.
Ich bin mir sicher, dass es ein haufenweise Zeug gibt, das von Zecken inspiriert ist.
Ja, klar. Aber vielleicht ist das auch ein Trigger für manche Leute und wir sollten darüber gar nicht so lange reden.
Die haben schon abgeschaltet.
Ja, wir gehen über Star Wars. Das hier ist The Good Batch, unser Format, in dem wir chronologisch über alles reden, was im Star Wars-Universum passiert. Alles an Bewegtbildmaterial beginnt bei Episode 1 und dann weiterführend über die ganzen Animationsserien und dann in die klassische Trilogie und dann die neuen TV-Serien. Mal gucken. Momentan stecken wir in The Bad Batch, einer relativ neuen Animationsserie, die kurz nach Episode 3 spielt. Und letztes Mal haben wir den Pilotfilm davon besprochen. Und heute besprechen wir die nächsten drei Folgen. Wobei wir schon gesagt haben, wir machen das ein bisschen loser. Ne? Bei The Clone Wars hatten wir ja immer gesagt, wir besprechen einen Arc oder wir fassen ein paar Folgen zusammen. Wir sprechen nicht nur über eine Folge, weil das zu wenig Substanz ist. So machen wir es hier auch. Wobei The Bad Batch hat die etwas seltsame Struktur, dass schon jede Folge für sich steht und es aber trotzdem einen übergreifenden Staffel-Arc gibt und in der dritten Staffel dann nicht mehr. Ich glaube, dann gibt's den Arc, aber keine Einzelfolgen mehr.
Nee,
das ist alles eine lange Story.
Da geht alles ineinander über.
Ja, aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt in der Phase der Serie, wo wir noch Dinge etablieren müssen. Wie, warum bleibt dieses Kind bei diesen Soldaten? Kann dieses Kind überhaupt irgendwas? Und was ist eigentlich die Bedrohung? Das sind die drei Fragen der ersten drei Folgen, oder?
Ja.
Beantworten wir die erste Frage doch, indem wir über die Folge Cut and Run reden. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Die führt uns in einen bekannten Schauplatz zurück. Also vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, unsere Hauptcharaktere sind wer?
Unsere Hauptcharaktere sind die Bad Batch, die Clone Force 99. Das sind Klone, die alle eine Abweichung vom Standard haben. Und zwar Abweichungen, die vorteilshaft sind, weil ansonsten hätte man sie ja nicht fertig werden lassen, diese Klone.
Mhm.
Wir haben einen Anführer mit verbesserten Sinnen. Wir haben einen großen, starken Typen. Wir haben einen schlauen Typen, der gut mit Technik ist. Und wir haben einen hervorragenden Scharfschützen. Und dann haben sie irgendwann auch Echo eingesammelt, der eine der durchlaufenden Personen von The Clone Wars war.
Ja.
Und der schwer versagt. gecapert wurde.
Also eine der Hauptfiguren dieses Universums eigentlich. Eine Vektor, ein Vektorcharakter nenne ich sie gerne nach einer alten Comicreihe.
Und dann ist jetzt dazugekommen Omega mit einem sehr sprechenden Namen, so als ziemlich die letzte Klonin, die hier auftaucht. Eine weibliche Version des Jango Fett-Programms mit aber dem breitesten neuseeländischen Akzent.
Ich muss dazu sagen, durch diesen Akzent habe ich gedacht, dass die Omega heißt.
Omega.
Oder Amiga oder sowas. Was ja auch ein sprechender Name wäre, das ist einfach nur Freundin. Wäre auch okay, aber ich habe lang gebraucht. Ich glaube, die Untertitel haben es mir erst verraten, dass sie Omega heißen soll. Ich habe auch mit Leuten darüber gesprochen, die sagten, sie konnten diese Serie nicht auf Englisch gucken, weil sie den Akzent von Omega so aufgesetzt und nervig fanden. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das verstehen, er ist sehr stark, aber ich glaube, das ist wirklich einfach der Akzent der Sprecherin.
Meinst du?
Die ist Neuseeländerin.
Meinst du, die hat so einen krassen Akzent?
Vielleicht betont sie ihn schon extra, aber der ist nicht unnatürlich. Er ist nur sehr stark.
Ich meine, der Punkt ist ja, das basiert ja alles auf Tamara Morrison, der ja auch Neuseeländer ist. Und in der Serie werden die Klone aber nicht von dem gesprochen, sondern von, es ist die Bradley Baker, ne, glaube ich.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber ich finde, der hat diesen Akzent nicht so stark. Mhm. Aber jedenfalls, Tam Morrison, habe ich das nicht angehört, dass er aus Neuseeland kommt. Aber dieser Sprecherin halt enorm. Deswegen frage ich mich, ob das tatsächlich natürlich ist oder ob das einstudiert ist.
Also ich habe auch Interviews mit ihr gesehen und da hat sie einen neuseeländischen Akzent.
Okay, aber auch so krass?
Ich glaube nicht. Aber schon recht stark.
Ich habe jetzt mal kurz gegoogelt und die Bradley Baker ist Amerikaner. Also vielleicht versucht das auch gar nicht. Oder das ist halt einfach sein neuseeländischer Akzent, den ich gar nicht höre, weil ich nicht so gut mit Akzenten bin als kein Native Speaker. Keine Ahnung. Aber ja, ich habe mich ja dran gewöhnt. Also ich fand es dann irgendwann niedlich. Ich mag den Akzent sowieso sehr gerne.
Ja.
Er ist ja gemütlich irgendwie.
Es ist einer der niedlichsten Akzente, die man haben kann im Englischen.
Er wirkt nicht bedrohlich, deswegen ist es einfach seltsam, dass der krasseste Kopfgeldjäger und Krieger der Galaxis den haben soll. Aber wie gesagt, das ist ja nicht so schlimm. Aber gut, das ist unsere Heldengruppe. Wobei in im Pilotfilm Crosshair der Scharfschütze direkt die anderen verrät. Beziehungsweise eigentlich verraten alle anderen das Imperium und sagen, nee, die Order, die wir hier kriegen, Zivilisten umzubringen, da machen wir nicht mit. Wir nehmen uns jetzt das kleine Mädchen und fliehen von Kamino, wo wir eigentlich unsere Homebase haben. Und Crosshair versucht sie daran zu hindern. Und dann gehen ihre Wege auseinander. Der Pilotfilm endet damit, dass sie mit einem gestohlenen Angriffsshuttle entkommen. Also Hunter, Wrecker, Tech, Echo und Omega. Und dann ist das Nächste, was sie machen, in der ersten regulären Folge, sie überlegen sich, wie werden sie das Mädchen los? Was ich absolut nachvollziehbar finde. Und dafür suchen sie alte Bekannte auf.
Von denen wir nicht wussten, dass sie alte Bekannte sind, aber sie sind für uns auch alte Bekannte. Das sind die Locanes. Das ist eine kleine Familie auf Seleukemy, glaube ich, wird es ausgesprochen.
Ich habe es schon so unterschiedlich gehört. Seleukemy, Seleukemy, Seleukemya, ja, irgendwie so.
Das ist der Planet, auf dem auch schon mal ein Haufen Klone gecrashlandet ist und dann festgestellt hat, dass dort ein abtrünniger Klon lebt, der inzwischen mit einer Twi'lek-Farmerin zusammen ist. Und da sind auch zwei Kinder bei denen, Kat heißt der. Und den suchen sie auf und sagen, Mensch, du hast doch schon zwei Kinder, du kennst dich damit aus, wir haben hier auch eins,
nimm
kannst du dich
unseres.
Drum kümmern. Außerdem, jetzt müssen wir auch von dem Planeten wieder runter und es gibt ein Problem, denn das Imperium fackelt nicht lange und beginnt alle Dinge zu verändern, sobald es die Macht übernommen hat.
Die Folge hieß The Deserter, wo sie schon mal vorkamen, glaube ich, ne? Und damals war Rex schwer verletzt, als sie auf der Suche nach Grievous, glaube ich, da abgestürzt sind. Aber das war dann gar nicht das Thema, dass sie Grievous gejagt haben, sondern es ging nur darum, was für eine Bedrohung gibt es für diese Farm durch Kampfdroiden, die dann hinter Rex her sind. Und inwiefern hilft der Deserteur, also Kat, dann seinen ehemaligen Kollegen beim Überlebenskampf, beziehungsweise natürlich geraten seine Kinder auch in die Schusslinie dann. Und dann muss der verletzte Rex mit ein paar anderen Klonen, die noch unterwegs waren, gemeinsam mit dem Deserteur gegen diese Kampfdroiden kämpfen und am Ende verpfeift er ihn halt nicht, sondern er lässt ihn dann da bei seiner scharfen Twi'lek-Frau und seinen Kindern zurück und sagt, okay, offensichtlich sagt er dann sogar, wir bleiben in Kontakt und offensichtlich stellt er sich später sogar der Bad Batch vor. Denn die fragen dann auch nach Rex. Hast du Rex gesehen? Und der sagt dann, der kam hier vor kurzem durch.
Ah.
Also muss es tatsächlich so gewesen sein. Rex ist ja mit Ahsoka zusammen abgestürzt, als die Order 66 kam und dann mit einem Y-Wing und einem zusammengedengelten Astromech entkommen. Beide waren noch bei der Beerdigung von Padme und ihre nächste Station muss dann schon Seleukumi gewesen sein. Wahrscheinlich, um da unterzutauchen. Und dann hat Rex aber gemerkt, das funktioniert hier gar nicht so gut, weil das Imperium ist schon sehr präsent hier. Und darauf wolltest du gerade schon hinaus, glaube ich, ne? Denn wir sehen, das Imperium hat den Planeten abgeriegelt und macht das jetzt gerade überall, weil sie jetzt eine neue Politik etabliert haben, dass alle Bürger der Galaxis sich registrieren lassen müssen und sich einen, wie nennen sie es? Ein Chain Key? Ein Keychain?
Ein Chain Code.
Chain Code.
Ein Chaincode.
Kein Schlüsselanhänger. Ihr müsst jetzt alle diese Schlüsselanhänger kaufen.
Ja.
Mit Palpatines Gesicht drauf.
Also es gibt eine Durchsage von einer Person, die auch unser Bösewicht, unser Hauptbösewicht für den Rest der Serie werden wird. Vizeadmiral Edmund Rampart. Der erzählt, Leute, das Imperium macht jetzt alles besser und alles einheitlich. Gebt uns euer altes Geld, ihr kriegt dafür imperiale Credits. Und außerdem kommt doch mit euren Ausweisen vorbei, dann kriegt ihr einen imperialen Chaincode und dann können alle eure Daten darüber erfasst werden. Ist das nicht toll?
Das ist natürlich ein amerikanischer Albtraum. Also ich verstehe, dass das Imperium das macht in einer amerikanischen Serie. Und man denkt sich als Deutscher aber erstmal, ja, okay. Und? Dann haben die halt meine Daten, ne? Ist ja der Staat. Warum hatten die vorher schon nicht? Also hätte die Republik nicht meine Daten schon haben sollen?
Vor allen
wegen Krankenversicherung und so?
Vor allen Dingen, wenn man als Nicht-Amerikaner in die US reist, muss man denen alle seine Daten geben. Insofern.
Hm. Das ist ein bisschen bigott, ne?
Ja. Nein, echt.
Von daher, klar, natürlich ist es auch ein Werkzeug einer Diktatur, dass man erstmal rausfindet, wie kann ich meine Leute ausspionieren, kontrollieren und so auch verhindern, dass sie frei reisen. Denn darum geht es letztendlich hier.
Mhm.
Das kennen wir ja aus China, ne?
Mhm.
Wo du, wenn du nicht den richtigen Pass hast oder der die falsche Ethnie im Pass steht, du deine Stadt nicht verlassen darfst, die Autobahn zwar benutzen darfst, aber die Gebühren so hoch sind und auf der Landstraße sind Kontrollen, die dir sagen, nee, du nicht. Das geht dann schon in die Richtung, weil dann heißt es nämlich auch, den Raumhafen dürfen Leute benutzen, die so einen Code haben. Und natürlich hat Kat den nicht, beziehungsweise er kann den auch gar nicht, er hat ja kein Perso. Ja, der ist ja da untergetauchter, vogelfreier, unregistrierter Ex-Klon, der darf nicht auffliegen. Und der Plan ist dann, dass die Klone, also die Bad Batch, Omega an diese Familie geben, an Kat und seine Frau. Und die dann mit einem Transport-Shuttle Seleukumi Salami verlassen. aber das geht halt dann deswegen nicht, weil sie das durch diese Durchsage von Rampart, der da als Hologramm riesig groß in der Stadt erscheint, rausfinden. Das erste Mal, dass wir Rampart sehen, ja, als Hologramm erstmal noch, als offizieller Bürokrat. Wir werden ihn später noch öfter sehen.
Mit seinem tollen Fascho-Haarschnitt?
Er ist aber, das ist ja so ein Karrieremensch, ne? Der soll ja sehr jung sein. Also mir kommt das so vor, als wäre der in seinen 20ern oder so, oder vielleicht 30. Also,
ja, maximal.
Also recht jung für einen imperialen Offizier.
Ja, das ist so einer, der will das.
Mhm, auf jeden Fall. Und dann wirkt er aber erstmal nicht wie der krasseste Bösewicht, sondern einfach wie jemand, der halt seine Politik durchsetzen möchte. Ja, genau. Okay, jetzt frage ich mich halt, die sind ja da mit ihrem eigenen Angriffsshuttle gelandet auf
Seleukumi.
Warum nehmen die nicht einfach mit dem wieder mit?
Das ist eine gute Frage. Also sie können erstmal einfach nicht so losfliegen, weil sie eine Parkkralle an ihrem Schiff haben im Endeffekt. Wenn ich mich richtig erinnere,
das ist ja Teil des Plans, dass da eine Parkkralle reinkommt. Sie lassen das nämlich das selber abschleppen.
Genau.
Ja, sie sagen nämlich, wenn wir uns da reinschmuggeln in die imperiale Basis, dann kann Tech diese Codes fälschen. Und am besten lassen wir uns reinschmuggeln, indem wir uns in unserem Schiff verstecken und das vom Imperium abschleppen lassen, indem wir sagen, einen Star Wars Trope, da hat es aber ein Schiff hier im Maisfeld geparkt oder was auch immer die da anbauen, das darf da nicht sein. Und dann kommt tatsächlich ein Abschlepper. Und wir vergessen leider, dass Omega auch sich auf diesem Schiff versteckt gerade.
Mhm.
Nachdem sie noch mit dem Nexu Probleme hatten zwischendurch und eine kleine Action-Szene gab, wo sie halt wieder zeigen, dass sie zusammenarbeiten müssen, ist dann die Situation, okay, sie müssen sich in die Stadt irgendwie reinschleichen und auch Omega da wieder rausholen aus dieser Basis, während sie gleichzeitig diese Codes fälschen. Und natürlich darf Kat, der ja immer noch wie ein Klon aussieht, nicht als Klon auffliegen. Also wir haben dann wieder eine Schleichmission, eine mehrfache.
Mhm.
Ne? Tech muss diese Daten fälschen, sie müssen die Klone ablenken, sie müssen Omega da irgendwie rausschmuggeln und dann wieder mit der Familie vereinen, mit der sie dann den Planeten verlassen sollen, nachdem sie denen ihre Codes gefälscht haben. Und natürlich geht das schief. Natürlich gibt es Schießerei. Aber das ist vom Timing her so passend, dass das immer ablenkend ist, oder damit die Klone was anderes machen, als jetzt gerade die Tarnung von Kat zu durchschauen oder Omega erschießen, je nachdem.
Ja. Und dann denkt man eigentlich, nachdem es noch so einen letzten Blickkontakt zwischen Omega und Hunter gab, jetzt haben sie weggegeben, ihre kleine Schwester, und zu dieser Familie gegeben. Und ich glaube, die Idee ist auch schon, dass sobald die jetzt im System drin sind mit Chain Codes, können sie ja woanders hinreisen und untertauchen.
Genau.
Dass das eine sichere Methode ist, um Omega verschwinden zu lassen, weil sie dann eine falsche Identität hat. Aber dann kommt sie auf einmal, während die anderen sich fertig machen mit einem Feuergefecht, um zu starten, kommt sie wieder angelaufen.
Und hilft ihnen ja auch, ne?
Ja.
Also schießt ja auch auf die Klone dann.
Ja. Und sogar ziemlich gut.
So dass sie dann halt mal wieder in letzter Sekunde entkommen können und weiterhin zusammenbleiben und dann auch akzeptieren, dass sie jetzt dieses Kind bei sich dabei haben. Okay.
Sie sagt auch, sie will bei ihnen bleiben. So.
Das führt dann ziemlich direkt in die nächste Story, Replacements. Sie werden bei der Flucht von Slutkmai, wird das Shuttle so heftig beschädigt, dass sie erstmal irgendwo zwischenlanden müssen.
Ja, und das, wo sie zwischenlanden, ist einfach ein ziemlich leblos aussehender Mond, Planetoid, ein großer Brocken. Und dann heißt es, ja, wir müssen vor allen Dingen etwas ausbauen und wieder einbauen, was draußen am Schiff dran ist. Ein Capacitator, was ein sehr allgemeiner Begriff ist. Das kann eine Menge sein. Da ist Energie drin, Ladung. Das ist auch der entscheidende Part, denn es taucht dann ein Viech auf, das angreift und das Ding stiehlt. Ein Ordo Moon Dragon, der Energie frisst. Finde ich immer spannend, Tiere, die direkt einfach Energie aufnehmen,
praktisch. Ja, das kommt ja auch mal vor bei so Space Operas, auch bei Guardians, glaube ich, mehrfach. Und dann
haben wir einmal auf der einen Seite die Geschichte, sie müssen an diesen Capacitator wieder rankommen und den von dem Drachen zurückholen, der damit in seine Höhle verschwunden ist, beziehungsweise in so ein Gangsystem. Und parallel dazu wird erzählt, was mit Crosshair passiert auf Kamino.
Genau, denn der ist ja jetzt operiert worden, damit er jetzt endlich dem Imperium gehorcht. Und
beziehungsweise noch mehr.
Noch mehr gehorcht. Und er bekommt dann von Vice Admiral Rampart, der auch auf Kamino auftaucht, einen neuen Trupp unterstellt. Und der sagt, hier, das ist meine neue Lösung für Truppen des Imperiums. Wir brauchen keine Klone mehr, die sind zu teuer. Und die Kaminoaner so, Moment mal, also wir stehen direkt hier, so teuer sind die nicht. Bedenkt mal, wie lange wir die züchten und sowas. Ja, und wir haben ja auch gesehen, sie sind gar nicht immer loyal, da sind welche abgehauen. Hier, diese 4-5 Typen, sind Elite-Truppen, die wir extra rekrutiert haben. Die unterstellen wir jetzt mal Crosshair. Der führt jetzt den Squad an, den neue, ich weiß, heißen die auch Squad 99? Ich weiß es gar nicht, wie denn diese neue Squad heißt. Aber die neue Squad von Crosshair. Mhm. Ja. Und jetzt sollen die Mission ausführen, die Hunter als Teamleader nicht hinbekommen hat. Die sollen jetzt nach Onderon gehen und diese verdammten Guerilla-Kämpfer von Che Guevara, von Sol Guerrera da platt machen. Und das macht Crosshair dann auch. Nimmt den Trupp mit und die fliegen nach Onderon ab. Und dann lernen wir die so ein bisschen kennen, ne? Diese menschlichen Soldaten wirken auch jetzt nicht wahnsinnig sympathisch erstmal, aber auch nicht
die allerschlimmsten böse, Menschen. Böse, ja.
Unterschiedlich, ne? Manche sind sehr dienstbeflissen, manche nicht. Aber auf jeden Fall sind es halt Elite-Soldaten. Und dann stehen sie halt tatsächlich vor den Überresten von Sol Guerreras Lager und da sind nur noch Zivilisten, die halt darauf warten, dass sie vom Planeten geschmuggelt werden. Also, ich weiß gar nicht, ob es ist gar nicht Onderon, ne? Aber das sind die. Ist es Onderon?
Ja.
Die sind immer noch auf Onderon, okay, ja. Dass sie von Planeten geschmuggelt werden, wo sie ja gerade vom Imperium verfolgt werden. Und dann ist aber Guerrera selber schon weg und seine ganzen Krieger auch. Das sind nur noch ein paar ganz normale Zivilisten übrig, mit Kindern und so.
Ja.
Und dann sagt Crosshair ja, aber der Befehl war halt schon, dass wir die jetzt umbringen.
Ja, und er sagt vor allen Dingen, die fangen dann auch an mit, wir werden dir aber nie sagen, wo Guerrera hin ist. Und er sagt, ja, glaube ich euch. Und er schießt echt direkt die erste Person.
Ja. Und dann rebelliert aber einer von seinen Truppen und sagt, ja, nee, das machen wir nicht. Also komm, wir sind jetzt nicht hier, um Zivilisten zu ermorden. Ich bin da jetzt dagegen. Und Leute, andere Sturmtruppen, wollt ihr vielleicht auch mal was sagen? Dieser Typ hier hat ja nicht alle Murmeln im Sack.
Ja.
Ja, und daraufhin erschießt Crosshair den desertierenden Soldaten und die anderen befolgen dann einfach seine Befehle und machen die Zivilisten nieder. Und dann ist der Herr Rampart und der Herr Tarkin sind auch zufrieden mit dieser Leistung. Es ist schon okay, Crosshair ist wirklich nicht nett. Und die Leute, die nett sind, leben im Imperium auch nicht lange. Also da werden alle direkt mal aussortiert, die nicht der Linie folgen. Und von den beiden Handlungssträngen dieser Folge ist es auch der spannendere, oder? Weil die andere Story ist halt, sie jagen diesen Drachen, um dieses Ding wiederzukriegen. Hunter kriegt es auf die Fresse. Omega hilft ihm und beweist, dass sie mehr drauf hat als das Kind, von dem sie glauben, dass sie es ist. Wir hatten dann noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie es in der oder in der nächsten Folge war, so ein Subplot mit Wrecker und Omega. Er baut ihr Nest, genau. Am Anfang ist er halt, sie haben nicht viel Rationen dabei, sie müssen dringend einkaufen. Omega hat kaum was zu essen abbekommen und trotzdem sagt Wrecker, ich habe noch Hunger, ich bin ja größer als ihr alle, gebt mir noch was von eurem Essen. Dann gibt Omega ihm die Hälfte von ihrer Ration und er will das erst nehmen. Und dann Hunter so, ey, du kannst dem Kind nicht sein Essen wegessen. Ja, ach so, ja, gut, ja, guter Punkt. Dann habe ich halt weiter Hunger, hier ist dein Essen zurück. Ne? Und dann denkt man sich halt, okay, der hat überhaupt gar kein Gefühl dafür, was so ein Kind braucht. Aber am Ende der Folge baut er ihr dann in den Geschützstand, ich hoffe, den brauchen sie nicht so oft, von ihrem Angriffsshuttle so ein kleines Nest rein mit einer Kuscheldecke und einem Vorhang, damit sie da ihre eigene kleine Welt hat.
Und er schenkt ihr sein Plüschtier.
Ist das eine Lothkatze eigentlich?
Es ist eine Tuka. Das waren die Katzen im Star Wars-Universum, bevor es die Lothkatzen gab.
Ah, okay. Gut, es gibt ja Lothkatzen jetzt schon, weil sie in Rebels schon etabliert wurden, auch wenn wir Rebels noch nicht geguckt haben, aber das ist ja vorher produziert worden.
Es ist aber trotzdem offiziell eine Tuka.
Und was ist das für ein Viech? Das habe ich noch nie gesehen. Also das ist die reale Version davon. Ich kenne nur dieses Plüschtier. Ist doch im Grunde das Gleiche.
Ja, die sind auch miteinander verwandt.
Mhm, okay.
Also Lothcats sind eine Unterform von Tukas.
Ah, okay. Tukacats gibt es aber überall und Lothcats nur auf Lothal wahrscheinlich.
Genau.
Verstehe. Ah, okay. Aber es ist eigentlich schon das gleiche Viech, oder?
Ja.
Okay.
Ich glaube, es haben unterschiedliche Leute ziemlich das Gleiche erfunden und dann haben Leute gesagt, wie wäre es, wenn das einfach auch das Gleiche ist.
Und das war vorher Wreckers Kuscheltier. Mhm. Ist das nicht super, dass dieser Schrank ein Kuscheltier hat?
Ja, ich meine, das war ja ein wichtiger Teil von seiner Charakterisierung in den ersten Folgen, dass er der ist, der eben auch dieses Plüschtier hat und das ist ihm wichtig.
Das ist schon der Kindischste in der Gruppe. Mhm. Weil er hat halt auch, also er hat ja offensichtlich öfter mal was auf den Kopf bekommen.
Ich meine, der hat eine sehr große Narbe, die darauf hinweist, dass ihm was im Gesicht explodiert ist.
Er hat auch nur ein gutes Auge, ne? Das andere ist offenbar blind oder, keine Ahnung, zumindest trüb. Ja, das war dann Replacements. Jetzt nicht die stärkste Folge. Also ich fand die davor, die auf
Seleukemi?
Ja.
Oder Seleukemi?
Ergab zwar logisch für mich nicht so wirklich Sinn, warum die jetzt unbedingt für diese Leute diese Ausweise fälschen müssen. Aber ich fand sie rund und spannend. Jetzt die, da habe ich ein bisschen gekämpft. Die fand ich ein bisschen zäh.
Okay.
Du auch?
Ich mochte den Part mit Crosshair, weil er so finster ist. Ich mag finstere Dinge.
Ja, aber For das Kids. War ja nur ein Drittel dieser Folge. Also meistens sind wir ja auf diesem Asteroiden oder diesem Mond und kriechen durch Gänge und es ist dunkel. Und oh nein, der Monddrache will ja eigentlich auch nur fressen. Der ist gar nicht unser Feind. Und dann fliegen wir halt am Ende weiter. Das ist halt so eine typische... Wir haben eine Panne und müssen miteinander reden und unsere Beziehungen zueinander verstärken Folge. Also die Folge ist halt dazu da, um die Charaktere ein bisschen zusammenwachsen zu lassen. Und das ist auch das Wichtigste. Ne? Also dass Omega am Ende das Bettchen gebaut bekommt, ist schon der Hauptaspekt dieser Folge, oder?
Ja.
Und die dritte Folge, die wir gehen, ist Cornered. Und die finde ich am besten von den dreien.
Ja.
Die funktioniert richtig gut. Worum geht's denn da?
Die Truppe landet auf Pantora. Das ist der Planet, wo die blauen Leute herkommen, die George Lucas und seine Familie spielen.
Also der ultrakrasse Baron Papa Neudea.
Ja.
Der Geheimagent und Baron. Ja.
Um Dinge zu verkaufen, dafür sich von den neuen Credits ein paar zu besorgen und Essen und Treibstoff aufzutreiben. Aber während sie da sind und es dann so eine Reihe von, wir müssen X machen, damit Y funktioniert, damit wir am Ende bei Z Geld rausbekommen, verlieren sie Omega.
Ja.
Denn hinter der ist eine Kopfgeldjägerin her, weil die guten, langhälsigen Leute auf Kamino mehr oder weniger beschlossen haben, sie brauchen sie wieder.
Klar. Wir wissen noch nicht warum, das werden wir später erfahren. Mhm. Was ist ein Pantora für ein Planet?
Das ist gar kein Planet. Das ist tatsächlich in den Kommentaren zu der Folge auch nochmal aufgeführt. Pantora ist eigentlich ein Mond, aber hier wird er aus Versehen ein Planet genannt.
Ah, und der ist der Mond von was? wissen wir auch nicht so genau.
Das ist eine gute Frage. Aber es ist vor allen Dingen ein sehr bebauter Planet. Genau. Also wir sind so ein bisschen in der Cyberpunk-Stadt.
Ich wollte darauf hinaus, dass es eine wohlhabende Welt, die auch, glaube ich, im Kern der Galaxis liegt. Oder zumindest einer der zivilisierteren Regionen. Weil die Pantoraner sind ja schon so eine der High Class. Ist im Outer Rim tatsächlich. Okay. Hm. Aber trotzdem ein wohlhabender Planet. Mit wie du schon sagtest, so Cyberpunk-Ästhetik, also eine Stadt mit den üblichen Leuchttafeln, fliegenden Autos und eine Menge Einkaufsmöglichkeiten. Und einem korrupten Hafenarbeiter, Hafenmeister, der direkt bestochen werden möchte von den Klonen, damit er sie nicht verpfeift, aber halt auch der Kopfgeldjägerin zuarbeitet, die hinter denen her ist. Und das ist wiederum jemand namens
Fennec Shand,
die wir jetzt zum allerersten Mal sehen. Den Namen müssen wir uns merken.
Also in-world chronologisch.
Ja, ja, klar. Ja. Immer
in-world. Wie immer, ja. Ja.
Das ist eine... Was ist denn der Archetyp dieses Kopfgeldjägers? Das ist so der Assassinen-Kopfgeldjäger.
Sie ist eine, ja, sie ist eine... Sie ist die Mischung aus Scharfschützin Ninja. Und Ninja.
Ja. Ja. Also sie hat schwarze Outfit an, ihr Helm erinnert ein bisschen an Ninja. Wenn sie später... Sie wird, glaube ich, auch hier schon gesprochen von, wie heißt sie, Ming-Na Wen?
Ming-Na Wen, ja.
Auf der Charakter halt auch basiert, weil sie tatsächlich, wenn sie dann später in Live-Action vorkommt, dass ihr erster Auftritt auch von ihr gespielt wird. Farbcode ist schwarz mit ein bisschen Orange, hat einen sehr ikonischen Helm, ich mag das Design sehr gerne. Und wir sehen sie halt auch hier, wie sie Leute besticht, um auf die Spur von Omega zu kommen. Und als die dann beim Einkaufen sind, auch sehr effektiv versucht, die Gruppe zu trennen, um an Omega ranzukommen und sich bei dir einzuschleimen erstmal.
Ja, also auch nicht einfach irgendwie so, Kind, du kommst jetzt mit mir mit, sondern ich helfe dir, deine Leute wiederzufinden, hier hast du was zu essen. Also sich ihr Vertrauen erarbeitet. Fennec Shand ist ja auch nicht unsympathisch von der Art und Weise, wie sie auftritt. Vielleicht ein bisschen.
Naja, dass sie in der Folge brusk, mehrere Menschen umbringt, macht sie unsympathisch.
Sie ist ja kein. Weißt du, wenn du Boba Fett siehst, dann denkst du dir nicht, oh, dem Onkel vertraue ich oder jetzt Denker. Aber mal. Oder Denker. Dem Onkel oder mit dem Wickel Boss, um den Kopf. Oder,
ja. Also von den Kopfgeldjägern, die wir kennen, ist sie schon erstmal die, was natürlich auch daran liegt, dass sie eine Frau ist und kein schräges, weißhäutiges Alien. Mhm. Ja, erstmal die, wo man am ersten Vertrauen fasst, ja. Was dann noch passiert ist, ja, sie müssen ihr Raumschiff reparieren zum einen. Mhm. Das hat ja Schaden genommen, wie wir wissen. Sie müssen Verpflegung einkaufen, also gehen sie auf den Markt, um halt Vorräte zu besorgen und merken, sie haben gar nicht genug Kohle.
Und dann wollen sie welches von ihrem militärischen Kram verkaufen, dann heißt es, dafür müsst ihr aber zu den Leuten, die den Schwarzmarkt bedienen. Hm. Und als sie bei den Leuten sind, die den Schwarzmarkt bedienen, sehen die Echo im Hintergrund, der auch eine Maske auf hat und sagen, hey, das ist doch ein Druide, wegen seinen künstlichen Körperteilen, ich kaufe euch den Druiden ab. Und dann wird der überredet, sich kaufen zu lassen und so zu tun, als wäre er ein Druide, was er grummelnd geschehen lässt, damit sie Kohle haben.
Um sich dann später wieder zu befreien, wenn es passt. Aber das muss er dann leider vorziehen. Und warum?
Ja. Weil Omega verschwindet.
Genau.
Also, und er überredet tatsächlich die Druiden, ihm zu helfen, mit denen er dann da zusammengepackt wird im Hinterzimmer. Da ist eine kleine Gruppe, ein Protokoll und mehrere Astromech-Druiden, die alle sehr putzig sind.
Da ist einer dabei, der hat kleine Beinchen und kurze Ärmchen und der läuft wie ein Baby.
Er ist irgendwie so eine Mischung aus Astromech und Gonk-Druide. Er ist super.
Das ist, da gibt es, glaube ich, jetzt ganz neu im Star Wars-Land, im Disney-Park, gibt es jetzt zum ersten Mal ein Modell von dem. Und wir müssen da irgendwie rankommen, wie gesagt, Aufzieh-Druiden. Der ist wirklich wahnsinnig putzig und der soll dann das Raumschiff reparieren. Also im Grunde entführt er die auch, um ihr Schiff wieder auf Vordermann zu bringen, weil das müssen sie dann unter Zeitdruck machen, denn sie müssen ja da wieder abhauen, nachdem sie ja aufgeflogen sind und von dieser Kopfgeldjägerin verfolgt werden. Hunter merkt ja auch recht schnell, dass Omega weg ist. Und also Tech setzt sich dann irgendwo in so eine Kontrollzentrale und überwacht mit den Verkehrskameras, was so passiert in der Stadt, weil ja die Verfolgungsjagd ausbricht nach Fennec Shand, die Omega entführt hat. Und Hunter und Wrecker versuchen dann halt seinen Anweisungen zu folgen, um ihn den Weg abzuschneiden. Und Tech befreit sich aus diesem Laden von diesem... Was ist denn das? Hm?
Nicht Tech, sondern Echo.
Echo, ich verwechsel die beiden ständig. Techo. Echo wechselt sich selber, genau. Echo befreit sich mit den Druiden aus diesem Laden, um dann zurück zum Shuttle zu kommen und es mit denen zu reparieren, unter anderem. Wrecker kommt dann überall zu spät an, ne? Also er versucht ständig Omega zu retten, aber es passiert ihm irgendwas. Er läuft irgendwo gegen, er wird außer Gefecht gesetzt von Fennec Shand und ist dann immer zu spät.
Er stellt sie zum Kampf und sie wirft ihn. Ja. Sie wirft ihn einfach in eine Gasleitung, wo er ausgenockt wird. Das ist echt arm.
Letztendlich klettert Omega auf der Flucht vor Fennec, als sie dann merkt, dass das eine Kopfhörerin ist, auf so einen Turm hoch, aus so einen Versorgungsschacht und fällt dann da fast in den Tod, aber Fennec rettet sie dann noch, zieht sie wieder hoch, dann hängen die da so blattunermäßig auf den Abgrund. Dann hat aber Hunter in der Zeit schon ein Shuttle oder ein Auto geklaut, ne, und schafft es dann gerade so noch da drunter zu kommen oder will das schaffen, um sie aufzufangen, aber letztendlich wirft Fennec Shand Omega auf einen vorbeifahrenden Laster, einen gepolsterten. Und dann geht die Verfolgungsjagd halt auf dem Highway weiter und da wird's dann richtig explosiv. Also dann jagt sie auch einfach mal mit Bomben andere Verkehrsteilnehmer in die Luft, nur um sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Polizei wird eingeschaltet, also Polizeidruiden jagen sie dann durch die Straßen, während Tech ihnen immer noch sagt, was sie machen sollen und Echo das Shuttle repariert und wie gesagt, Wrecker hinterher rennt. Auch noch rettend eingreift, aber letztendlich ist das eine sehr clever gemachte Szene, weil jeder Charakter irgendwas zu tun hat. Es ist nicht so, dass einer nur am Rand steht oder sowas. Und es ist auch nicht das übliche Piu-Piu. Also viele von diesen Clone Wars Action-Szenen finde ich ein bisschen ermüdend, weil es halt sehr lange ist, Leute schießen aufeinander, Leute rennen von A nach B. Und als wir das geschaut haben, habe ich zu dir gesagt, weißt du, warum mir das besser gefällt als The Clone Wars? Erinnerst du dich daran?
Weil es tatsächlich gefilmt ist, als wäre es real.
Genau, ja.
Und mir ist auch aufgefallen, dass diese ganze Verfolgungsjagd und dergleichen besteht aus einfach Dutzenden von Zitaten aus bekanntem Action-Kino mit den Tropes, die dazugehören, wie dass der Laster, der beschwebende Laster, auf dem sie landen, der Typ, der den fährt, halt einen Kopfhörer drauf hat und nicht mitkriegt, was hinter ihm passiert. Es ist etwas, das wir schon oft genug in Actionfilmen gesehen haben, aber es ist vom Timing her hier wirklich gut gemacht und dann halt eben auch noch mit dem, es ist in der Star Wars Galaxis.
Es ist aqualisch. Da sitzt nicht irgendein Typ, ja. Ja. Aqualisch sind automatisch witzig dank Robot Chicken.
Ja, und außer was uns auch aufgefallen ist, ist einfach die große Menge an vielen verschiedenen Modellen, die sie gemacht haben dafür. Ja, das ist ein solcher krasser Gegensatz zu The Clone Wars.
Bei jede Figur im Hintergrund ist ein anderes Modell. Mhm. Jeder blöde Händler, der Hafenmeister, der bestochen werden will, ist ein dicker Solustaner, den hatten wir vorher noch nie gesehen. Ja. Der Händler, den sie verarschen, ist neu. All die NSCs im Hintergrund. Natürlich sind da auch alte Modelle wieder mit dabei, wie irgendwelche Polizeidruiden, haben wir schon mal gesehen, glaube ich. Ne? Mhm. Aber da steckt so viel mehr Mühe drin. Und ja, wie du sagtest, ne, bei The Clone Wars hätten wir ganz viele lange Kamerafahrten gehabt, die keine echte Kamera machen könnte. Oder nur mit unglaublichem Aufwand. Und hier hast du ganz viele Cuts und Perspektiven, die eine Kamera wirklich haben könnte in so einer Szene. Und es fühlt sich dadurch, und auch durch die Beleuchtung, das ist viel stimmungsvoller beleuchtet, fühlt es sich viel authentischer an.
Ja, grounded.
Ja.
Also von diesen Folgen ist Cornered auf jeden Fall die beste. Die hat einen sehr guten Flow, sie ist lustig und Action. Es funktioniert alles für mich ganz wirklich ziemlich gut.
Wir haben nicht gesagt, wie sie ausgeht.
Oh nein, sie kommen weg.
Ja,
also aber Fennec scheint überlebt auch. Ja. Hunter sprengt ihren Speeder, in dem sie in dem Moment sitzt, in die Luft. Aber sie kann wegspringen und abrollen. Und dann sieht sie halt die anderen noch entkommen. Und meldet sich dann noch beim Auftraggeber und sagt, ich habe es nicht geschafft, aber ich bleibe dran.
Wir wissen jetzt nicht, haben sie ihre Einkäufe? Also sie haben ja auf jeden Fall, glaube ich, Proviant eingekauft.
Und sie
haben
das Schiff repariert.
Das Schiff repariert auch, ja. Also im Grunde das meiste erreicht, was sie da erreichen wollten. Und wir sehen auch noch, wie sie zu dem Solustaner zurückgeht, dem Hafenmeister. Und der schon Angst hat, dass er sie jetzt über den Haufen schießt, weil er sie nicht rechtzeitig gewarnt hat. Aber sie wirft ihm nur Geld hin und sagt, er soll weiter die Augen aufhalten. Also wir sehen da schon, sie ist vielleicht skrupellos, aber sie ist halt nicht dieser sinnlos böse Gegenspieler.
Sie ist nicht chaotisch böse, sie bringt nicht einfach alle Leute um, sondern nur, wenn es notwendig ist oder ihr hilft. Also schon ein ganz cooler Charakter, wie sie hier verwendet wird. Generell.
Ja, wir werden sie
noch mal sehen. Ich mag Ming-Na Wen einfach generell. Ich habe neulich erst die Erkenntnis gehabt, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, Ming-Na Wen ja auch die eine Hauptrolle in Street Fighter gespielt hat.
Chun-Li. Aus den 90ern? Ich habe den nie gesehen.
Da ist eine ganz junge Ming-Na Wen mit drin.
Spielt ihr nicht auch jetzt in dem Mulan-Remake mit oder so? Oder verwechsel ich das? Oder ist sie nicht Mulan oder so im Original?
Im neuen Mulan und...
Sie ist im neuen Mulan, glaube ich, die...
Und sie ist im alten Mulan.
Ja. Also im alten Mulan ist sie Mulan?
Mhm.
Und im neuen ist sie die böse Hexe oder sowas?
Ich habe den nicht gesehen.
Klick doch mal auf Wikipedia auf den...
Auf die keine große Rolle.
Dann ist es wohl nur ein Cameo. Mhm. Ja. Ja, aber ich habe sie zum ersten Mal wahrgenommen in Agents of S.H.I.E.L.D., wo sie ja eine Hauptrolle spielt. Also sie ist ja neben, wie heißt der, Clark Gregg?
Clark Gregg ist, ist sie die Hauptrolle. Ja. Ich muss es jetzt gerade denken und mir fällt das dann immer ein wegen dem anderen Darsteller, der sagt, ich bin nicht Clark Gregg.
Gut. Genau. Coulson. Ich habe überlegt, wie Agent der Charakter von... Weißt du, wie ich mir merken kann, dass der Coulson heißt?
Nein.
Was sagt Thor zu ihm? Son of Cole. Genau.
Ja. Okay, damit hätten wir geklärt, wo Ming-Na Wen schon überall war. Sie ist,
zumindest
sie ist,
in unserem Dunstkreis.
Sie ist talentiert, sie ist cool, wir mögen sie.
Und ich freue mich darauf, sie öfter zu sehen in Star Wars. Denn sie wird jetzt bis zum Ende unseres Good Batch Runs, soweit ich das überblicken kann, da bleiben. Nicht dauerhaft, aber sie taucht immer wieder
auf. Aber sie taucht immer wieder auf, ja. Der Charakter ist auch ein Vektor geworden.
Stimmt, ja. Das macht der Filoni halt gerne, dass er so Figuren aus einer Serie dann in eine andere packt, damit sie halt Setup bekommen. Also, du hast sie in Mandalorian später und dann schreibt er sie halt auch hier in Bad Batch rein, damit sie vorgestellt wird, bevor sie dann später wichtig wird.
Okay. Zusammenfassend also, diese drei Folgen zeigen uns, so verändert sich das Imperium. Und deswegen werden sie das Mädel auch nicht los, weil Überwachung überall. Sie ist nicht unfähig und sie mögen sie. Und drittens, irgendwas stimmt mit ihr nicht und deswegen sind Leute hinter ihr her und wir geben auch sehr viel Geld für teure Kopfgeldjäger aus, um sie aufzuspüren.
Genau, also wir haben jetzt viel gelernt über die Figuren und was sie so noch vorhaben. Und jetzt werden wir dann das nächste Mal in ihren Alltag eintauchen.
Der Alltag von Männern, die alle die gleichen Gene haben, auf der Flucht. Mit ihrer kleinen Schwester, die auch die gleichen Gene hat.
Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Macht's gut und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.